HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
I'm on my way home now.
Ja, ich fliege jetzt nach Hause. Aus der Sicht Kanadas ist unsere Arbeit hier erledigt. Die Verhandlungen am Vertragswerk sind beendet. Es ist ein sehr gutes Abkommen geworden.
Zurzeit faktisch gescheitert.
Ceci ne donne pas de garantie suffisante.
Sie geben uns keine ausreichenden Garantien gegen die Übermacht ausländischer Konzerne.
Es wäre doch sinnvoller, wenn auch zum Beispiel nationale Regierungen ihre Parlamente befragen, bevor sie Mandate unterschreiben. Und es wäre auch richtig, dass das Europäische Parlament bei der Mandatserstellung bereits beteiligt wird.
Alors politiquement, ça n'est pas facile.
Politisch ist das nicht einfach, aber nur damit werden wir unserer politischen Verantwortung gerecht.
Une position de responsabilité politique.
Nous avons encore quelques petites difficultés.
Wir haben noch ein paar kleine Schwierigkeiten unter uns Europäern zu regeln. Deshalb müssen wir noch ein bisschen arbeiten und diskutieren.
Es kann nicht sein, dass Europa jetzt unter Beschlag genommen wird, sondern von sozialistischen internen Machtspielen, die wir leider Gottes dort in Belgien erleben.
Réouvrir de négociation.
Öffnen Sie erneut die Verhandlungen, um wieder politisches Vertrauen aufzubauen. Wenn die EU und Belgien nicht einmal in der Lage wären, mit Kanada ein solches Abkommen abzuschließen, mit welchem Land dann überhaupt?
Wer im Geheimen verhandelt, dem unterstellt man unlautere Absichten. Wer die geheimen Dokumente dann nur scheibchenweise herausgibt, dem unterstellt man Vertuschungstaktik. Wer die demokratischen Institutionen nicht entscheiden lassen will, dem unterstellt man undemokratisches Machtstreben. Wer nicht alle beteiligt, dem unterstellt man Klientelpolitik und Vetternwirtschaft. All das ist bei CETA passiert. Und auch wenn einige der Unterstellungen nicht zutreffen, die EU-Kommission hat nichts dafür getan, sie aus der Welt zu schaffen. Es brauchte den Weckruf des Europaparlaments, um die Dokumente offenzulegen. Es brauchte den Weckruf des Europäischen Rates, um die nationalen Parlamente zu beteiligen. Und ganz am Ende, als alles klar schien, da kam der Weckruf der Wallonie. Hat das jemand in Brüssel gehört? Ja, jetzt dann vielleicht schon. Vielleicht merkt dann auch noch jemand, dass es nicht nur um den Freihandel mit Kanada geht, sondern auch um die Demokratie in Europa. Wir sind so frei, der Weckruf der Wallonie. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Ach, Europa war gestern und heute der allgemeine Seufzer in der Politik und in den Medien. Hast es mal wieder nicht geschafft, bist mal wieder nicht einig, ein Bild des Jammers. Die anderen, die CETA-Gegner, sagen, besser spät gebremst als nie. Die eigentliche Frage ist aber, wieso kam dieses Bremsen eigentlich so plötzlich? Um das zu verstehen, muss man verstehen, wie in EU-Europa Entscheidungsprozesse ablaufen und wie sie im speziellen Fall CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kanada, abgelaufen sind. Sebastian Schübel.
Der Startschuss für die CETA-Verhandlungen fiel im Mai 2009 beim EU-Kanada-Gipfel. Allerdings nicht in Brüssel oder Ottawa, sondern in Prag, weil Tschechien damals die Ratspräsidentschaft innehatte. Im Oktober 2009 begannen dann offiziell die Gespräche und sie dauerten fast 5 Jahre lang. Im September 2014, dann in Ottawa, wurde offiziell die Einigung verkündet, mit viel Pathos und großen Hoffnungen. Eine neue Ära der kanadisch-europäischen Beziehungen sei begonnen worden, lobte der damalige Premierminister Stephen Harper. Und der damalige Kommissionschef José Manuel Barroso fügte hinzu:
"It's been a long way."
Das war ein langer Weg und wir beide wissen, dass es nicht immer leicht war. Kanadische Verhandler sind sehr fähig und können sich durchsetzen. Aber diesen Preis müssen wir bezahlen für ein bisher nie dagewesenes Abkommen zwei hochentwickelter Ökonomien. Es war die Wartezeit wert.
I think we can say it was worth waiting for it.
Aber schon damals deutete sich an, der Weg bis zum Abschluss von CETA wird noch viel länger und kostspieliger und könnte am Ende auch zur Sackgasse werden. Vor allem beim Thema Investorenschutz. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel kündigte bereits damals, 2014, an, was in CETA zum Thema Schiedsgerichte für Konzernklagen steht, das ist für Deutschland so nicht hinnehmbar.
Deutschland unterstreicht, dass aus Sicht der Bundesregierung Investitionsschutz in CETA nicht erforderlich ist. Zwischen entwickelten Rechtssystemen wie Kanada und EU braucht man keinen völkerrechtlichen Investitionsschutz.
Worauf Kommissionspräsident Barroso etwas pikiert anmerkte, bisher habe Deutschland CETA doch vollumfänglich unterstützt. Er sei sich sicher, das Abkommen werde von allen Mitgliedsländern unterzeichnet. Ohne Zweifel.
And I have no doubt that the agreement is going to be endorsed by all our member states. I have no doubts about it.
was sich als Fehleinschätzung herausstellen sollte, allerdings erst gut 2 Jahre später. Zunächst einmal gab die EU-Kommission den ausverhandelten CETA-Text 2014 zurück in den Europäischen Rat. Dort sollten sich die für Handel zuständigen Minister der EU-Länder mit CETA befassen. Ihnen obliegt es nämlich, solche Verträge abzusegnen. Doch wie genau? Einstimmig oder doch mit qualifizierter Mehrheit, bei der mindestens 16 von 28 EU-Ländern mit mindestens 65% der Bevölkerung Ja sagen müssen. Das sei lange offen gehalten worden, heißt es heute aus diplomatischen Kreisen in Brüssel, weil allerdings ohnehin alle Regierungschefs Ende Oktober 2016 CETA gemeinsam unterschreiben sollten, gingen alle davon aus, einstimmig oder gar nicht. Danach hätte noch das EU-Parlament zustimmen müssen, um CETA in Kraft zu setzen. Doch es bahnte sich bereits ein weiterer institutioneller Streit zwischen Kommission und Rat an. Die Kommission betrachtete CETA als reines EU-Abkommen. Sie hatte es schließlich ausverhandelt und Handelspolitik ist EU-Angelegenheit. Viele EU-Regierungen sahen das aber anders, auch weil die CETA-Gegner inzwischen massiven politischen Druck ausübten. Im Juli gab Handelskommissarin Cecilia Malmström schließlich sichtlich zerknirscht bekannt, die Kommission bleibe zwar bei ihrer Meinung, aber angesichts der Schwierigkeiten, einen Konsens bei den Mitgliedstaaten für CETA zu bekommen und das Risiko, Zeit zu verschwenden, legt die Kommission CETA als gemischtes Abkommen vor. Gemischt heißt, nicht nur die Handelsminister und das EU-Parlament müssen CETA bewilligen, sondern auch die Parlamente der Mitgliedstaaten. Am weiteren Zeitplan hielt man dennoch fest. Zustimmung der Handelsminister am 18. Oktober, Unterschrift der Regierungschefs am 27. Oktober beim EU-Kanada-Gipfel. Allerdings hatte offenbar niemand die Rechnung mit Belgien gemacht. Dort stoßen sich vor allem die sozialistischen Volksvertreter der französischsprachigen Regionen an CETA, vor allem an eben jenen Schiedsgerichten, die Deutschland schon 2014 bemängelt hatte. Dass aus denen inzwischen ein neues, mutmaßlich transparent arbeitendes Handelsgericht geworden ist, das überzeugt vor allem die Wallonen nicht. Und weil in Belgien die Föderalregierung internationalen Handelsabkommen nur zustimmen kann, wenn alle Regionalparlamente und Regierungen zusagen, klappt es mit der Einstimmigkeit auf EU-Ebene nicht.
Sebastian Schöbel über den Entscheidungsprozess in der Europäischen Union, der zum vorläufigen Scheitern von CETA geführt hat. Auch in Brüssel unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist. Guten Tag.
Guten Tag.
Hat sich Europa gestern und vorgestern blamiert? Ich glaube, Sie haben so etwas in der Art in einem Kommentar zu dem ganzen Prozedere gesagt.
Ja, ich glaube auch, jeder schaut doch jetzt nach Namur in eine Provinzhauptstadt, die von uns kaum jemand richtig kennt. Wenn wir mal an die Geschichte denken, Geschichtsbücher, Kapitel Erster Weltkrieg, das war es aber auch schon. Und jetzt steht da die Europäische Gemeinde und wartet, ob weißer Rauch aufsteigt, ob da vielleicht doch grünes Licht für CETA tatsächlich gewährt wird. Und viele wundern sich jetzt, wie tief doch die Demokratie in Europa gehen kann, bis tief in die Regionen, in lokale Körperschaften hinein. Das ist vielen Menschen offenbar gar nicht so bewusst gewesen, vor allem jenen nicht, die das eigentlich gefordert haben in den vergangenen Wochen und auch bekommen haben. Und jetzt merkt man eben, dass diese weitreichende politische Mitbestimmung bis in die Regionen hinein nicht immer so ausfällt, wie man sich das oben gewünscht hat. Dass es eben jetzt ein Nein gegeben hat, haben viele nicht erwartet. Und so sind natürlich auch die bösen Kommentare jetzt. Und da hat sich natürlich nicht die EU blamiert, aber vor allem Brüssel und die Politiker dort, die haben sich natürlich blamiert, weil sie das hätten wissen können und weil sie auf dieses Drama jetzt überhaupt gar keine adäquate Antwort gefunden haben.
Aber ist es wirklich die Europäische Union, also die Kommission wäre das ja dann, die sich da blamiert hätte. Ist es nicht eher der Rat, also die Nationalregierungen, die da zusammensitzen im Europäischen Rat? Die haben ja erstmal die Kommission losgeschickt und haben gesagt, verhandelt mal. Dann kamen die zurück, dann haben sie nochmal nachverhandelt. Dann irgendwann fanden die Regierungen dieses Ergebnis, ja, zumindest konnten sie damit leben. Und dann haben sie gesagt, so jetzt wollen aber wir, dass die nationalen Parlamente damit bestimmen. War das nicht das Problem?
Ja, das ist ja diese Diskussion um das sogenannte gemischte Abkommen. Das ist ja dieser abstrakte Begriff. Erst wollte man das nicht, sondern dieses Handelsabkommen sollte nur von der Kommission, vom Rat zusammen mit den Kanadiern verabschiedet werden. Und dann hieß es ja, wir brauchen mehr Demokratie in diese Sache hinein. Und das hat sich meiner Meinung nach auch bewährt. Das hat die Diskussion überhaupt versachlicht in vielen Ländern der Europäischen Union. Also das darf man nicht unterschätzen. Das war ein sehr guter Schritt. Und man darf jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler ist. Der Fehler ist, glaube ich, man hat nicht erkannt, dass man genau hinhören muss, wenn jemand etwas sagt. Und dass es nicht nur darauf ankommt, dass nationale Regierungen schon sagen, na, das kriegen wir schon hin, wir werden die Widerspenstigen in unserem Land schon irgendwie besänftigen. Das funktioniert eben nicht. Man muss genau hinhören. Und das Regionalparlament in Namur in der Wallonie hat das schon vor Monaten ganz klar gesagt, hat aber keine Antwort bekommen. Und jetzt ist das Ergebnis eben so, wie man es hätte erwarten können. Nein zu CETA, weil eben die Menschen unten sagen nein und oben sagen die Menschen ja.
Eigentlich ja gar nicht so schlimm, wenn sich Europa anders verhält als zentral regierte Staaten. Also wenn man bemerkt, dass die EU das eben nicht ist, sondern vielmehr ein Bund von souveränen Nationalstaaten, wo auch Regionalparlamente was zu sagen haben.
Genau, das glaube ich auch. Also wenn man sich jetzt überlegt, wie viele sich wundern, wie breit doch Demokratie aufgestellt ist, sich darüber beklagen, dass dann nichts mehr funktionieren würde. Im Gegenteil, es funktioniert ja etwas. Es wird über dieses Abkommen geredet. Und zwar das erste Mal so, dass es die Menschen auch nachvollziehen können. Auch bei CETA bisher hat das eben nicht funktioniert. Es gab viele offene Fragen, viele offene Baustellen, ohne dass die nationalen Regierungen oder Brüssel darauf eine Antwort gefunden hätten. Und das liegt natürlich auch daran, dass man in Zukunft vielleicht etwas bescheidener sein muss, wenn es um solche Abkommen geht, also solche riesigen Konstrukte, die man einfach von oben überstülpen will, sondern dass man eben sagen muss, wenn wir schon solche Verträge machen, dann müssen wir im Kleinen anfangen und dann müssen wir auch mal ganz genau hinschauen, um was geht es denn im Einzelnen zum Beispiel, wovon hat der Bürger konkret tatsächlich da Vorteile, woher hat er sie nicht, welchen Einfluss haben die großen Konzerne eventuell auf die lokalen Wirtschaften. Und auf diese entscheidenden Fragen gab es eben keine Antwort. Demokratie heißt eben auch Antworten zu geben und nicht nur machttaktische Spielchen zu machen. Das hat da nicht funktioniert. Und da ist sicherlich nicht die Wallonie dran schuld, sondern sicherlich die Politiker auch auf der nationalen Ebene, aber vor allem in Brüssel.
Sie kennen dieses Brüsseler Geschäft, ja, Sie beobachten das seit Jahren. Haben Sie den Eindruck, bei denen hat es jetzt mal geklingelt? Die haben jetzt mal gemerkt, dass sie so von oben runter nicht regieren können?
Ja, im Moment noch nicht. Im Gegenteil, sie haben ja gedroht, erstmal Nachhilfe zu geben den Walloniern. Sozusagen hat man ihnen unterstellt, sie wären zu doof dazu, das zu kapieren, und ein Ultimatum gestellt. Und erst ganz langsam in den letzten Tagen verändert sich das Ganze. Und es ist natürlich schwierig einzusehen, dass es vielleicht das ganze Prinzip nicht so gut war, dass man etwas bescheidener hätte anfangen müssen, dass es vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit ist, solche großen Verträge ja mehr oder weniger abseits der Öffentlichkeit zu verhandeln und dann irgendwie durchzusetzen. Das hat sich jetzt gerecht.
Also im Zeitalter von Transparenz, das wird ja allenthalben gefordert, auch öffentliche Verwaltung soll transparent sein, dann solche Geheimverhandlungen zu machen, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja vielleicht ohnehin obsolet. Das gilt dann ja auch für TTIP.
Ja, vor allem, wenn überhaupt gar keine Antworten gegeben werden. Also es gab ja immer wieder doch interessante Punkte, die auch dann von den regionalen Parlamenten in Europa beraten wurden. Nicht nur in der Wallonie, übrigens in den letzten Jahren, nicht erst in den letzten Tagen. Und da gab es natürlich auch immer Anfragen, wie ist das zu verstehen? Damit sind wir aber nicht einverstanden, zum Beispiel mit den Schiedsgerichten. Das ist immer noch ein ganz großes Problem. Viele Menschen befürchten vielleicht zu Recht, dass große Konzerne in Europa aktiv werden können, den öffentlichen Dienst oder auch die Politik verklagen können und deren Spielräume einengen können. Und hier gibt es eben keine befriedigende Antwort in dem CETA-Abkommen, noch nicht, nur Interpretationshilfen, Nachhilfeunterricht für diejenigen, die daran zweifeln, dass alles in Ordnung ist. Und das reicht eben nicht aus. Also an ganz schwierigen Punkten hat es Brüssel nicht geschafft, Transparenz zu schaffen und die Leute zu überzeugen, dass es tatsächlich alles so abläuft, dass niemand Angst haben muss vor einer wilden Globalisierung, die ja ein solches Abkommen eigentlich verhindern soll.
Andreas Meyer-Feist, vielen Dank nach Brüssel.
Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Zur Zeit der römischen Besetzung gab es in Gallien also zwei Arten von Galliern. Auf der einen Seite diejenigen, die den römischen Frieden anerkannten und versuchten, sich dem Lebensstil der Eroberer anzupassen. Und andererseits die unbesiegbaren, verschrobenen, starrköpfigen, schlemmenden, raufenden und stets zu Späßen aufgelegten Gallier. Prachtexemplare dieser Art lebten in einem kleinen Dorf, das wir gut kennen.
Die da, Asterix und Obelix, kommen von der Jagd. Nun, meine Lieben, was gibt's Neues?
Pro Mann ein Wildschwein, sonst nichts.
Mir hat der kleine Idefix geholfen. Er ist wirklich ein ausgezeichneter Jagdhund.
Ach ja, 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 ich vergaß. Wir haben eine römische Patrouille getroffen.
Die spinnen die Römer. Ja.
Im römischen Lager Barbarorum meldet sich inzwischen die ramponierte Patrouille zurück. Der Centurio Lacmus ist von ihrem Anblick wenig begeistert.
Beim Jupiter, diese Gallier hören nicht auf, uns lächerlich zu machen. Wir müssen eine Lösung finden. Rom wird das nicht länger mitmachen.
Ausschnitt aus der Hörspielfassung von Asterix, der Kampf der Häuptlinge. Manuskript Celestin, Regie Hans-Joachim Herwald, Produktion Rabbit Studio. Fortsetzung folgt. Wir sind zu frei, der Weckruf der Wallonie, der Tag in HR2 Kultur. Es geht um CETA, das erst einmal nicht unterschrieben werden kann, weil Belgien nicht zustimmt. Der Grund, das Regionalparlament der Wallonie und das der Region Brüssel haben Nein gesagt. Das wollte man in Brüssel nicht hören, bis es dann nicht mehr zu überhören war. Auch was die Menschen gegen CETA auf die Straßen getrieben hat, schon lange vorher, das wollte man in Brüssel nicht hören, aber auch nicht in Berlin. Isabel Reifenrath fasst Pro und Contra noch einmal zusammen.
3, 2, 1.
Im September demonstrierten CETA-Gegner auf dem Frankfurter Opernplatz. In 6 weiteren deutschen Großstädten wurde gleichzeitig demonstriert. 320.000 Menschen waren auf die Straße gegangen, gegen CETA. Ein Demonstrant in Frankfurt erklärte:
Gerade vor der Herausforderung des Klimawandels es Möglichkeiten geben muss, dass auch nationale Parlamente wirtschaftliche Beschränkungen aussprechen können und dass dann nicht alles weltweit erst ausverhandelt werden muss.
Auch die Bundestagsabgeordnete Bärbel Höhn von den Grünen sieht Umweltstandards durch CETA gefährdet.
Im jetzigen Vertrag gibt es weiterhin die Passagen, die es möglich machen, dass Gentechnikprodukte hier nach Europa kommen. Im gesamten Umweltbereich haben wir noch massive Defizite. Das ist also ein fossiles Abkommen.
Außerdem kritisiert Höhn die Schiedsgerichte. Nach dem öffentlichen Druck soll es jetzt zwar einen ständigen Investitionsgerichtshof geben, aber auch der, so Höhn, stärkt die Rechte der Unternehmen und nicht die der Umweltverbände. Das sei schlecht für den Klimaschutz. So könnten Unternehmen viel leichter gegen Länder klagen, wenn diese aus Umweltschutzgründen Investitionen der Unternehmen doch noch verhindern. Auf der Demo in Frankfurt sprach sich auch Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD gegen CETA aus. Er befürchtet weitere Privatisierungen von kommunalen Aufgaben und dass auf Kommunalebene immer weniger entschieden werden kann. Die Linken haben vor allem Angst, dass durch CETA die Arbeitnehmerrechte eingeschränkt werden. Kanada hält sich dabei an nahezu alle festgelegten Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Das EU-Parlament stimmte mehrheitlich für CETA. EU-Abgeordneter Manfred Weber sagte daraufhin, der Grund sei, dass die Mehrheit der Parlamentarier für mehr Arbeitsplätze für junge Menschen in Europa sei. Weber argumentiert:
CETA muss funktionieren, weil wir als Europäer Wachstum brauchen und damit Handel brauchen.
Tatsächlich exportiert Europa gar nicht so viel nach Kanada. Gerade mal 9,9 Milliarden Euro im letzten Jahr. Autoindustriepräsident Matthias Witzmann hält CETA dagegen für eine Notwendigkeit.
3 von 4 in Deutschland produzierten Fahrzeugen gehen in den Export, gehen in den freien Welthandel. Nach Nordamerika ein Volumen von etwa 20 Milliarden Euro im Jahr an Fahrzeugen. Und nur wenn wir es schaffen, den freien Welthandel mittel- und langfristig zu garantieren, werden wir als Industrieland so stark sein, wie wir heute sind.
Der Export könne durch CETA gesteigert werden. Für den Verbraucher sollen durch CETA Fernseher und Handys billiger werden. Durch die wegfallenden Zölle könnten die Unternehmen Geld sparen. Nichtregierungsorganisationen wie Foodwatch sehen dagegen Verbraucherrechte gefährdet. Vor allem, weil Kanada die Sicherheit von Produkten nicht nach dem Vorsorgeprinzip regelt, bei dem Produkte, bevor sie auf den Markt kommen, als bewiesenermaßen sicher gelten müssen und nicht erst, wenn sie schon auf dem Markt sind, bewiesen werden muss, dass sie unsicher sind, um sie zu verbieten. Was alle CETA-Gegner eint, ist die Angst, dass CETA die Parlamente bei der Gesetzgebung einschränken könnte. Denn ein CETA-Ausschuss soll unter dem Vorsitz des europäischen und des kanadischen Handelsministers die Handelsinvestitionstätigkeiten regeln. Am EU und den nationalen Parlamenten vorbei? Soweit die Befürchtung der Gegner. Die Befürworter argumentieren, dass Investitionen so viel leichter zu tätigen sind und Investitionen schaffen demnach Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand.
Isabel Reifenrath über das Pro und das Contra zu CETA noch einmal zusammengefasst. Am Telefon Volker Dreyer, stellvertretender Geschäftsführer und Außenhandelschef des DIHK, des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Guten Tag, Herr Dreyer.
Guten Tag.
War das eigentlich ein schwarzer Tag für Sie gestern, als klar wurde, dass CETA nicht unterzeichnet werden kann?
Ich hoffe, dass die Tage wieder heller werden. Es war jedenfalls nicht so leicht, das zu verdauen. Und ich hoffe, dass CETA hier noch nicht vom Tisch ist und dass es sich hoffentlich nur verzögert. Viele der Argumente wurden ja schon lange vorgebracht und wurde vielfach nachgearbeitet, auch zu Recht an diesem Vertragswerk. Und einfach ein so modernes, wegweisendes Investitionsabkommen und Freihandelsabkommen jetzt vom Tisch zu fegen, das wäre ganz schlecht.
Sie haben noch im September in einer Anhörung des Deutschen Bundestages gesagt, dass geklärt sein müsse, dass das europäische Schutzniveau erhalten bleiben müsse. Das geht es um Arbeitnehmerrechte, das wäre dann der Gewerkschaftspart, um Umweltschutz, um Verbraucherschutz zum Beispiel. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat in der gleichen Anhörung gesagt und die Umweltverbände übrigens auch, dass das nicht der Fall sei mit CETA. Ist das Ansichtssache oder sagen Sie, dass das Schutzniveau ist erhalten nach dem jetzigen Verhandlungsstand?
Ich bleibe dabei, das Schutzniveau bleibt erhalten. Es steht ja ganz klar im Text drin, dass sich die Vertragsparteien, das ist die Europäische Union und das ist Kanada, vorbehalten, ihr Recht auf Regulierung wahrzunehmen. Das heißt, in Europa kommen keine Produkte rein, die nicht unserem zum Beispiel Verbraucherschutzniveau entsprechen. Das hat die Europäische Union immer klar gemacht und das hat auch die kanadische Seite für sich so gesehen und das ist im Vertragswerk so niedergeschrieben und wieso soll ich jetzt daran nicht glauben, was da steht? Und wir haben auch schon mit anderen Ländern, die wenig entwickelt sind, wo wir vielleicht so eine Befürchtung stärker haben könnten, Freihandelsabkommen. Und ich sehe nicht, dass die Verbraucherschutzniveaus und Arbeitnehmerniveaus, Sozialstandards oder Umweltstandards in Europa dadurch unterminiert wurden.
Und wo ist das Positive, weshalb wir CETA brauchen? Weil Sie gerade vorhin gesagt haben, Sie hoffen, dass wieder hellere Tage kommen.
Ja, das Positive am Vertragswerk ist, dass CETA ein modernes Abkommen ist, was eben explizit die Dinge reinschreibt, die auch uns wichtig sind, die auch Unternehmer wichtig sind, weil sie ihre Produkte absetzen wollen, dass eben die Verbraucherschutzstandards gewahrt bleiben, dass die anderen Standards gewahrt sind. Das ist aber gleichzeitig zu einer Marktöffnung auf beiden Seiten kommt und dass die kanadische Seite zugestimmt hat, dass sie zum Beispiel anerkennt, geografische Herkunftsangaben von 142 Produkten, die aus der Europäischen Union hergestellt werden, also wie Nürnberger Bratwürste oder wie Lübecker Marzipan und vieles andere mehr, dass durch CETA ein Schwung entstehen könnte, der dem entgegentritt, was wir im Moment beobachten, nämlich der Welthandel ist in der Stagnation. Wir sehen vielfach Protektionismus und dabei wäre es ein Zeichen gut, wenn wieder ein Freihandelsabkommen abgeschlossen werden würde und dass die Tage heller werden, ist die Hoffnung darauf, dass in der Europäischen Union die Einsicht wirklich 100% greift. Sind ja alle Staats- und Regierungschefs für CETA und jetzt ist es noch an der belgischen Seite hier auch zuzustimmen.
Glauben Sie denn, dass wenn die belgische Seite, also wenn die Wallonie und die Region Brüssel jetzt zustimmen würden, dass dann beim Ratifizierungsprozess nicht das Gleiche passieren würde? Dass dann wieder einige nationalen Parlamente Nein sagen?
Es gibt ja die Aufteilung auch in CETA, was zur Anwendung kommt, was in der Zuständigkeit oder zumindest in der vorläufigen Anwendung kommt, was in der Zuständigkeit der Europäischen Union liegt und was in den Mitgliedstaaten liegt. Der weitaus größere Teil von CETA würde zur vorläufigen Anwendung kommen, auch ohne die Einbeziehung aller mitgliedstaatlichen Parlamente und etlicher Regionalparlamente, was ja auch wiederum ein seltsames Konstrukt in der Europäischen Union ist, dass es dann wiederum noch Regionalparlamente gibt. Wir sehen nicht, dass es die gibt, das ist ja gut so, aber dass die bei Fragen, für die in Deutschland zum Beispiel kein anderer so zuständig ist, die dort zuständig sind. wäre schon ein weiter Teil des CETA, wäre dann in Kraft gesetzt und damit wäre schon viel gewonnen. Der andere Teil, der auch wichtig ist, aber über den so viel Streit gekommen ist, nämlich der Investitionsschutz, der könnte dann ja auch noch eine Weile diskutiert werden.
Das wäre einer der größten Knackpunkte bei der ganzen Geschichte, dass es sozusagen eine Paralleljustiz, so wurde das immer genannt, geben soll. Da ist ja ein bisschen was nachgebessert worden. Es soll ein internationales Handelsgericht geben mit hauptamtlichen Richtern und Berufungsinstanzen. Dennoch wären Klagen gegen demokratische Entscheidungen eines Staates oder Parlaments weiter möglich, wenn da irgendwie der Investitionsschutz von Konzernen, von Firmen aus dem jeweils anderen Bereich beeinträchtigt werden würde. Das heißt, diesen Teil, den brauchen Sie gar nicht so unbedingt.
Also ich widerspreche schon mal, dass Entscheidungen demokratischer Natur damit anfechtbar werden. Es wird Verwaltungshandeln nicht anfechtbar, aber es kann auf Schadensersatz geklagt werden. Mhm. Also bei der Schiedsgerichtsbarkeit im Investitionsschutz geht es um Rechtsbereiche, die geschützt sind nur durch Völkerrecht und nämlich auf Basis eines Freihandelsabkommens. Und Völkerrecht ist in den nationalen Parlamenten oder nationaler Gerichtsweg nicht einklagbar von Ausländern. Insofern gibt es schon lange Schiedsverfahren, die Investitionsschutz damit in der Kompensation, nicht in der Änderung von Gesetzen, möglich machen. Wenn Sie mich fragen, ist das wichtig, ist das weniger wichtig? Es ist wichtig deshalb weniger, weil wir es unbedingt mit Kanada brauchen, sondern weil wir, und Sie sprechen es an, eine Modernisierung der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit mit CETA erreicht haben, wenn es denn in Kraft treten würde, mit Berufsrichter oder Richtern, die entsandt werden von den Vertragsparteien, das heißt von Kanada und der Europäischen Union, mit einem Berufungsverfahren und was auch wichtig ist, mit einer Gebührenordnung, die es erlaubt, im Zweifel auch kleinen und mittelständischen Unternehmen diesen Weg zu wählen, wenn sie, und das ist ja der eigentliche Klagegrund, wenn sie im Vergleich zu anderen Wettbewerbern diskriminiert worden wären, oder der Verdacht aufgekommen ist oder wenn ihre Investitionsentscheidung durch nicht nachvollziehbares Verwaltungshandeln obsolet geworden wäre. Also darauf würden wir setzen. Deshalb ist Investitionsschutz und Investitionsgerichtsbarkeit in CETA auch wichtig, weil es eben wegweisend ist, auch für andere Abkommen bzw. Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, die möglicherweise ein Vorbild für die Globalisierung sein könnte.
Volker Dreyer, Außenhandelschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Vielen Dank. Wir gehen jetzt nahtlos von einem, der sich CETA wünscht, zu einem, der große Bedenken hat gegen das Freihandelsabkommen mit Kanada. Felix Prinz zu Löwenstein, Biobauer in Südhessen und Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Guten Tag.
Guten Tag.
Als die Wallonie Nein gesagt hat zu CETA, da war eine der Begründungen der Schutz der Bauern in der Heimatregion. In Kanada herrschen andere Produktionsbedingungen für die Landwirte, da ist vieles erlaubt, was in der EU verboten ist. Kanada hat außerdem ein Freihandelsabkommen mit den USA, dort ist noch mehr erlaubt, Einsatz von Gentechnik, von Hormonen und so weiter. Hat die Wallonie recht mit ihren Bedenken?
Sicher ist es so, dass die Produktionsbedingungen für landwirtschaftliche Produkte, und zwar genau in den Bereichen, in denen Bauern bei uns heute schon große Probleme haben, nämlich zum Beispiel bei Schweinefleisch oder bei Milch, so sind, dass sie erheblich günstiger produzieren können als unsere Landwirte. Und der Druck auf diese Landwirte würde erheblich steigen, wenn es zu einem Freihandel kommt, der ohne weitere Zollschranken tierische Produkte aus Kanada und später aus den USA, wenn wir über TTIP reden, auf den europäischen Markt ließe.
In der Wallonie sind gerade viele bäuerliche Betriebe angesiedelt, also nicht die ganz großen Intensivtierhaltung der Industrielandwirtschaft. Das sind die, die eigentlich am ehesten weichen müssten, wie man in der Landwirtschaft sagt, wenn so ein Freihandelsabkommen dann die Milch rüberschwemmt oder das Schweinefleisch.
Wir haben heute einen erheblichen Kostendruck auf diese Betriebe, der durch sehr niedrige Preise bereits resultiert. Wir erleben, dass sehr viele Betriebe aufgeben müssen. Wir haben im Moment ein Höfesterben ohnegleichen. Und klar ist die Befürchtung nicht aus der Luft gegriffen, dass das sich noch verstärken würde, wenn diese zusätzliche Konkurrenz aus Übersee nahtlos, also ohne weitere Zollschranken zu uns käme.
Wir haben hier in Deutschland und zunehmend auch in der Europäischen Union außerdem eine Diskussion darüber, wie wir Lebensmittel produzieren und wie wir mit den Tieren umgehen. Immer mehr Verbraucher und auch Bauern wollen aus der Industrialisierung der Landwirtschaft wieder aussteigen. Wenn wir da etwas ändern wollen, dann müssen wir das irgendwann in Gesetze und Vorschriften gießen. Können wir das noch, wenn es dieses Freihandelsabkommen gibt?
Na, Ihr Gesprächspartner gerade eben hat ja darauf hingewiesen, dass, und das sagen uns alle, die da politisch verantwortlich sind, die Standards der Europäischen Union und die Standards von Kanada nicht zur Frage stehen würden. Und mal abgesehen davon, dass man ja das nie so ganz genau weiß, was am Ende von Verhandlungen rauskommt. Jetzt rede ich natürlich weniger von CETA, das ist ja verhandelt, sondern von TTIP. Sind meine Sorgen auch nicht derzeit bestehenden Standards. Da will ich jetzt mal glauben, was uns gesagt wird, dass es bei denen bleibt. Mhm. Sondern meine Sorge bezieht sich auf die zukünftige Standardentwicklung. Weil wir ja heute nicht auf der Insel der Seligen bereits leben, hier nicht und dort nicht, sondern wir haben das Problem, dass sehr viele Kosten der Lebensmittelproduktion und natürlich auch sonstiger Produktion nicht sich in den Produktpreisen wiederfindet, sondern auf der Allgemeinheit abgeladen werden. Beispiel, es gibt in der Landwirtschaft den Stickstoffdünger. Der Stickstoffdünger findet sich hinterher im Grundwasser wieder oder trägt zum Klimawandel bei durch Stickstoffgase und überdüngt die Weltmeere. Das wissen wir, hüben wir drüben. Würden wir das wirklich ernst meinen, dass wir diese sogenannten externen Kosten internalisieren wollen? Würden wir also Regelungen treffen, die Produktion so teuer machen, wie sie in Wirklichkeit ist? Dann wirkt sich das auf Wettbewerbsbedingungen aus. Wenn ich das jetzt in Europa machen würde wollen, einseitig sozusagen,
ja,
und die andere Seite, also in dem Fall Kanada, macht nicht mit, dann kann ich das bleiben lassen. Dann kann ich diese Regulierungen nicht treffen, weil ich ja die Wettbewerbsbedingungen unserer eigenen Produzenten so verschlechtern würde, dass die nicht mehr mithalten können.
Das heißt, wenn wir beschließen, wir wollen, dass es den Tieren in der landwirtschaftlichen Produktion besser geht, dann können wir das nicht, wenn es dieses Abkommen gibt, weil Kanada vielleicht nicht mitmacht.
Wenn Kanada nicht mitmacht und wir uns durch diese Erhöhung von Tierwohlbedingungen auf eine teurere Produktion verständigen, dann werden wir so eine Regulierung nicht machen, egal ob wir uns das Recht vorbehalten haben, zu regulieren oder nicht. Wir können es nicht machen, weil unsere Tierproduzenten nicht mehr mithalten könnten mit dem, was aus Kanada käme. Und deswegen wäre ich sofort für Freihandelsabkommen, wenn wir es dort, wenn wir dort vereinbaren würden, dass wir der Gegenseite zugestehen, dass sie Standards erhöht und dass diese Standards für mich mitgelten. Oder dass, nehmen wir das Beispiel Hühner, ja? Hm? Man würde in Europa verbieten, Hühner die Schnäbel abzuschneiden.
Dann brauchen sie mehr Platz.
Dann brauche ich viel mehr Platz für die Tiere. Dadurch steigen die Kosten der Hähnchenproduktion. Wenn ich jetzt verlangen kann, dass die Kanadier, wenn sie zu uns Hähnchen importieren wollen, sich an die gleichen Standards halten. Oder, was ja auch ginge, dass man an der Grenze einen Kostenausgleich abschöpfen könnte. Ja, da wäre ja alles gut. Aber weder in CETA noch in TTIP, was ja noch nicht fertig verhandelt ist, sind solche Mechanismen vorgesehen. Und darin liegt meine große Sorge, weniger in den aktuellen Standards.
Felix Prinz zu Löwenstein, Biobauer in Südhessen und Vorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Recht herzlichen Dank. Wir sind zu frei. Der Weckruf der Wallonie, der Tag in HR2 Kultur und weiter geht es mit den unbeugsamen Galliern.
Wo gehst du hin, Asterix?
Ich folge unserem Druiden. Der Wald ist im Augenblick nicht sicher. Die Römer benehmen sich so hysterisch.
Die spinnen, die Römer. Hm. Ich begleite dich. Dann liefere ich meinen Hinkelstein eben später ab. Es eilt nicht.
Dann lass doch den Hinkelstein im Dorf.
Damit ihn die kleinen Jungs stehlen?
Im Lager Barbarorum hat der Centurio Lacmus inzwischen einen Stoßtrupp zur Ergreifung des Druiden zusammenstellen lassen. Und die Römer haben Glück. Kaum haben sie sich getarnt und im Wald versteckt, kommt Miraculix direkt auf sie zu.
La, 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 la. In dem Wäldchen dort werde ich bestimmt 4-blättrige Kleeblätter finden. Mal sehen. Hey, Kein vierblättriges Kleeblättchen, aber ein Füßchen mit fünf Zehen. Ein Fuß?
Das ist die Gelegenheit für die Römer, den Druiden zu schnappen. Doch in diesem Moment...
Unser Druide, von Römern umzingelt. Wir müssen ihn retten.
Wart, die spreng ich auseinander.
Nein! Obelix! Nein!
Zu spät. Obelix hat bereits den Hinkelstein genommen, auf die Römer geschleudert und... Miraculix getroffen. Der geht zu Boden, bewegt sich nicht mehr.
Bravo, Obelix, bravo. Ein Volltreffer.
Aber ich habe doch die Römer verjagt, oder?
So ist das immer mit dem Militär. Ausschnitt aus dem Hörspiel Asterix, der Kampf der Häuptlinge. Das Wappentier der Gallier ist der Gallus, der Hahn. Der gallische Hahn war auch das Wappentier der Franzosen, während der Französischen Revolution jedenfalls. Und er ist es heute noch in der Wallonie, der französischsprachigen Region Belgiens, die Nein gesagt hat zu CETA. Roger Pint, Redakteur beim deutschsprachigen belgischen Rundfunk BRF in Brüssel und zuständig für die Wallonie. Guten Tag.
Ja, hallo.
Als wir hier gehört haben, dass es da eine belgische Region gäbe, die Nein sagen will zu CETA, da war sofort mitzuhören, ach, die wollen bloß Geld aus den EU-Töpfen, die wollen sich ihre Zustimmung abkaufen lassen. Ist das so? Spricht man so in Belgien auch?
Nee, muss ich sagen, in Belgien habe ich dieses Argument noch nicht gehört. Also finanzielle Argumente sind hier noch nicht in die Debatte eingeflossen. Also wenn es da irgendwelche Spekulationen über mögliche Hintergründe gäbe, dann wohl eher, dass diese ganze Geschichte ja auch innenpolitisch motiviert ist.
Ja, genau, das ist das Zweite, was wir dann auch gehört haben. Also schon mal interessant, dass Sie sagen, nee, über Geld hat man da noch gar nicht gesprochen. Aber das Zweite, das uns erklärt wurde, ist, das geht gar nicht um CETA. Es geht bei dem Nein der Wallonie um belgische Innenpolitik. Also die sozialistische Regierung der Wallonie will die konservative Zentralregierung vorführen. Ist da was dran?
Ich denke, dass zumindest der Verdacht berechtigt ist. Also auf der einen Seite will ich den Wallonen da nicht absprechen, dass die wirklich auch inhaltlich da eine gewisse Motivation haben, dass sie sich auch zu einem gewissen Maß zum Sprachrohr der Zivilgesellschaft machen, die in der Wallonie besonders ausgeprägt ist, muss man sagen. Aber der Verdacht liegt in der Tat nahe, dass es da auch innenpolitische Gründe gibt, wie Sie schon sagen. Also die Wallonie, da sind die Sozialisten und Christdemokraten an der Macht, die sind wiederum auf der Bundesebene, also bei uns nennt man das Föderalregierung, die sind dort in der Opposition. Ja, und dann kann man natürlich auch frei aufspielen. Also dann kann man ja dann auch sich sozusagen zum Sprachrohr dieser Zivilgesellschaft machen, in dem Moment, wo man dann zum Beispiel beim EU-Gipfel für diese Sache nicht gerade stehen muss. Das ist dann der liberale Premier Charles Michel.
Aber anders, das ist jetzt, was Sie gesagt haben, das ist nämlich etwas, was wir hier nicht so hören. Wie geht es denn der Wallonie? Ist das da wirtschaftlich schlecht? Wollen die von ihren Problemen ablenken?
Ablenken würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal so, das ist mit Sicherheit eine Motivation, wo ich Ihnen dann auch konzediere, dass es dann auch um die Inhalte geht. Der Wallonie geht's schlecht. Mhm. Man kann jetzt sich die Frage stellen, inwieweit es ihr inzwischen besser geht als früher, aber eins ist sicher, der Strukturwandel der 60er und 70er Jahre, den hat man in der Wallonie ganz schlecht geschafft. Also Stahl- und Kohleindustrie
also
ist zugrunde gegangen. Ja, Schwerindustrie ist zugrunde gegangen und ja, danach ist nicht mehr viel gekommen. Innerbelgisch sorgt das ja auch immer wieder für Knatsch. Also die Wallonen hängen ganz klar am Tropf der Flamen und die Flamen wollen diese Transferleistungen mit der Zeit runterfahren. Unlängst gab es erst wieder Hiobsbotschaften. Da hat zum Beispiel die Produktionsstätte von Caterpillar, also von diesem Baumaschinenhersteller, angekündigt, 2200 Leute in Charleroi, also in der Region Charleroi zu entlassen. Eine besonders strukturschwache Region. Also da kann man auch hingehen und sagen, die Wallonen fühlen sich auch bis zum gewissen Maß abgehängt von der Globalisierung und das vollkommen zu Recht.
Mhm. Sie haben von der Zivilgesellschaft gesprochen. Ist das in Belgien ein großes Thema, CETA? Und ist in der Wallonie die Zivilgesellschaft gegen CETA? Also treibt sie sozusagen die Regierung vor sich her?
Denke ich, kann man behaupten. Also es ist, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal der Wallonie ist, aber die Wallonie war eigentlich immer schon sehr protestfreudig und die Zivilgesellschaft ist doch recht engagiert. Also ich spreche da vor allem von den Gewerkschaften. Das geht dann aber querbeet auch über Nichtregierungsorganisationen, Umweltverbände und so weiter. Und da kann man schon sagen, dass es da, also zumindest wenn ich jetzt mal vom Parlament, vom eigentlichen Parlament absehe, auch in der Gesellschaft durchaus einen ziemlich klaren Konsens gegen CETA und gegen TTIP vor allem. Also das hat man ja dann, das ist ja im Package TTIP und dann auch demzufolge CETA gibt. Ja, kann man durchaus behaupten.
Um das nochmal nachzufragen, das Nein der Wallonie und der Region Brüssel zu CETA ist nicht vom Himmel gefallen. Das hätte man in EU-Brüssel schon hören können vorher, oder?
Bevor ich von EU-Brüssel spreche, würde ich erstmal auch von Belgien an sich sprechen. Mhm. Denn in der Tat, also dieses Nein kommt nicht aus heiterem Himmel. Also da gab es, wie schon gesagt, eben diese Unterströmung in der Zivilgesellschaft. Da gab es aber auch schon vor einigen Monaten doch ziemlich laute Töne im Parlament der wallonischen Region. Und da wird inzwischen auch dem Premier, dem föderalen, also dem Bundespremier Charles Michel vorgeworfen, dass er diese Zeichen eben auch nicht wirklich ernst genommen hat. Weil bevor man der EU da die Schuld in die Schuhe schiebt, muss man erstmal, den innerbelgischen Prozess doch analysieren. Also in dem Moment, wo Belgien weiß, wo der Premierminister weiß, dass er die Zustimmung der verschiedenen Regierungen braucht, wäre er auch gut beraten, diese Position mal abzufragen. Also in dem Sinne, wenn einer verschlafen hat, dann ist es in erster Linie schon mal die belgische Ebene, sage ich mal, und danach dann die EU-Ebene.
Roger Pint vom deutschsprachigen belgischen Rundfunk BRF in Brüssel. Recht herzlichen Dank dorthin. Jetzt kommen wir mal zu dem Mann, der der EU das mit dem Nein zu CETA überhaupt eingebrockt hat. Wir kommen zu Sigmar Gabriel, dem deutschen Wirtschafts- und Handelsminister. Christoph Schelt.
Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Das könnte auch von Sigmar Gabriel stammen, wenn er über den Freihandel mit den Kanadiern nachdenkt. So wie im Sommer 2016. Da ist einmal der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Er muss das Beste rausholen für die Exportnation Deutschland. Gerade die Mittelständler brauchen den freien Handel wie die Luft zum Atmen und machen Druck bei Gabriel. Und der wird auch nicht müde, für CETA zu werben.
Ich bin für das kanadische Abkommen, weil es uns dazu zwingen würde, die ganzen schlechten Abkommen der Vergangenheit mal auf einen besseren Standard zu heben und zweitens, weil es uns daran hindern würde, mit den Vereinigten Staaten oder sonst wem ein neues schlechtes Abkommen zu schließen.
Und dann ist da der Parteivorsitzende der stolzen SPD. Und deren Basis hat gewaltige Bauchschmerzen, wenn sie an CETA denkt. In kaum einer Partei wird so hitzig über Freihandel diskutiert wie bei den Sozialdemokraten. Intransparent und undemokratisch gehe es bei CETA zu, lautet ein Kritikpunkt vom linken Flügel. Gabriel weiß, dass er auch diese Klientel befriedigen muss. Für ihn schon fast eine existenzielle Frage. Schließlich soll im Spätsommer sogar ein Parteikonvent tagen, um den SPD-Chef mit einem Mandat auszustatten, dass er beim Treffen der Handelsminister im Herbst CETA zustimmen kann. Im Juni steht Europa unter Brexit-Schock. Und da sind es Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, die sich dafür stark machen, dass auch die nationalen Parlamente über CETA abstimmen dürfen. Und in Ländern wie Belgien heißt das dann eben auch regionale Parlamente. Es ging im Sommer um die Frage, ob CETA ein sogenanntes gemischtes Abkommen ist. Also eines, das eben nicht nur die EU abschließt, sondern auch die einzelnen Mitgliedstaaten, die dann auch nochmal zustimmen müssten.
Wie man ausgerechnet in dieser Phase entscheiden kann, das pauken wir mal jetzt soeben durch und die Nationalstaaten, die Parlamente, die demokratisch gewählten Abgeordneten fragen wir erstmal gar nicht. Da kann ich nur sagen, törichter kann man nicht sein. Und das zerstört das Vertrauen in die europäische Demokratie.
Bis dahin war die Kommission der EU nämlich der Auffassung, es brauche keinen Beschluss aller Parlamente. Schließlich wurde sie ja von den Mitgliedstaaten beauftragt, dieses Abkommen auszuhandeln. Aber nach den lauten Rufen auch des deutschen Wirtschaftsministers gibt Jean-Claude Juncker nach. Auch der Bundestag darf jetzt abstimmen und für den SPD-Chef geht alles gut beim Parteikonvent im September. Der Spagat scheint vorerst geglückt. Doch Sigmar Gabriel bleibt bei CETA ein Getriebener, eingekeilt zwischen verschiedenen Interessen und Wünschen. Vor zwei Wochen kommt dann auch noch das Bundesverfassungsgericht dazu. Die Entscheidung zu Eilanträgen, hinter denen fast 200.000 Bürger stehen, es müsse klar sein, dass Deutschland notfalls auch wieder aussteigen könne aus dem Vertrag, so fordert es das oberste deutsche Gericht. Auch diese vergleichsweise kleine Hürde überspringt Gabriel und wirbt weiter. Auch vorige Woche im Deutschen Bundestag. Aktuelle Stunde, am Tag vor dem EU-Gipfel, bei dem über CETA abgestimmt werden sollte.
Da bin ich ganz gelassen.
weil wir diese Auflagen dort am letzten Dienstag hineinverhandelt haben.
Aus dieser Zuversicht spricht der doppelte Gabriel, der Wirtschaftsminister und der SPD-Chef. Am Ende seines Auftritts im Bundestag scheint es, als hätte er seinen Frieden gemacht mit dem Thema.
CETA ist ein exzellentes Abkommen. Und deswegen habe ich aus großer Überzeugung dort zugestimmt.
Wie eng es diese Woche noch werden könnte, wusste Sigmar Gabriel da noch nicht.
Christoph Schelt über den deutschen Handelsminister Sigmar Gabriel, der mit dafür gesorgt hat, dass die nationalen Parlamente jetzt mit abstimmen müssen über das Freihandelsabkommen mit Kanada. Das gibt's eine schöne Gedichtzeile von Goethe dazu, die heißt »Die ich rief die Geister«. So ist er, der Sigi Pop, der mal der Pop-Beauftragte der SPD war und seitdem immer für einen poppigen Auftritt gut ist. Professor Achim Hurelmann, Politikwissenschaftler an der Carleton University in Ottawa in Kanada. Guten Tag.
Hallo.
Sie unterrichten und leben in der kanadischen Hauptstadt. Ihre Kollegen und Freunde wissen natürlich, dass Sie aus Deutschland und aus Europa kommen. Was bekommen Sie zu hören in diesen Tagen des vorläufigen Scheiterns von CETA? Unverständnis, Kopfschütteln, vielleicht auch Häme, sowas?
Ja, also einerseits ist Kanada ja selbst ein relativ dezentraler Bundesstaat und deshalb die Tatsache, dass nicht alles zentral entschieden werden kann, das ist den Kanadiern eigentlich schon klar. Und trotzdem ist die Art und Weise, wie jetzt das Abkommen zumindest vorläufig gescheitert ist, hier aufgenommen worden, meist als Indiz für die Dysfunktionalität der Europäischen Union. Und ein klein bisschen hat man sich auch falsch informiert gefühlt von der EU, weil die Europäische Kommission in die Verhandlungen reingegangen ist und selber wohl davon ausgegangen ist, dass sie dieses Abkommen als eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union verhandeln kann. Man hat darauf bestanden, dass in Kanada die kanadischen Provinzen an den Verhandlungen direkt beteiligt werden, damit die nicht nachher querschießen. Aber dass sowas auch in Europa passieren könnte, davon ist überhaupt nicht ausgegangen worden. Und das wird jetzt in Kanada schon wahrgenommen als Indiz dafür, dass die EU selber nicht genau weiß, wie sie eigentlich funktioniert.
Ja, genau. Das ist ja einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ausgerechnet, die Demokratie in Europa und die Verfasstheit der Europäischen Union. Wir haben ja das schon angesprochen in der Sendung, das einstweilige Scheitern von CETA basiert auch auf einem Missverständnis, nämlich dem, dass Sie eben auch nochmal gesagt haben, die EU-Kommission dachte, CETA wird allein auf europäischer Ebene entschieden, bis dann Sigmar Gabriel kam und das mal eben geändert hat. Wird damit nicht ein europäisches Strukturdefizit auch wirklich deutlich, dass die Kanadier da auch erkennen wollen?
Ja, ich denke schon, das wird deutlich, weil natürlich spricht im Grunde nichts dagegen, in einem Mehrebenensystem auch die Parlamente der Mitgliedstaaten zu beteiligen. Aber das große Problem hier ist die rechtliche Unklarheit und das wird vom Europäischen Gerichtshof im Endeffekt zu klären sein, wer nun eigentlich tatsächlich die Zuständigkeit über diese groß breit angelegten Handelsverträge hat. Solange das so unklar ist, die EU natürlich in ihren Außenbeziehungen nicht wirklich handlungsfähig.
Aber wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, also wenn Sie sagen, Kanada ist ja auch so strukturiert, dass eben es regionale Parlamente und regionale Zuständigkeiten gibt und dass die zentrale Regierung oder die Regierung, die oben drüber steht, nicht alles allein entscheiden kann. Wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass das vielleicht eine glückliche Konstellation sein könnte in der Europäischen Union, dass es eine, wie soll ich sagen, demokratische Tiefe sozusagen gibt in die Regionen hinein, könnte man daraus nicht was machen?
Auf jeden Fall. Und im Grunde kann das auch wirklich eine Tür sein für die Demokratisierung der Europäischen Union, die nationalen Parlamente stärker einzubinden. Denn viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich ihrem Nationalstaat ja viel stärker zugehörig als der Europäischen Union. Und deshalb sind nationale Parlamente wichtig für die europäische Demokratie. Aber es gibt, denke ich, zwei Faktoren, die jetzt im Moment deutlich werden an diesem CETA-Debakel. Das erste ist eine Frage von Symmetrie. Es macht wenig Sinn, dass in Belgien kleine regionale Einheiten über dieses Abkommen entscheiden können und in Deutschland zum Beispiel die Bundesländer nicht gefragt werden. Also wenn man so weit runtergeht in den regionalen Ebenen, dann kann das nicht von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sein und das wird als ungerecht wahrgenommen. Und zweitens ist es natürlich eine Frage der Abwägung zwischen einerseits der Vertretung regionaler Interessen und andererseits der Handlungsfähigkeit der EU als Ganzer. Und der Demokratie ist natürlich auch nicht damit gedient, wenn Entscheidungen so schwierig werden durch so viele Vetomöglichkeiten, dass man im Endeffekt gar nichts mehr hinkriegt oder nur noch durch Prozeduren, die so lange dauern und so undurchschaubare Kompromisse produzieren, dass die Bürgerinnen und Bürger es dann auch nicht mehr verstehen.
Es war ja so, dass die EU-Kommission am Anfang intransparent verhandelt hat. Die Türen waren zu. Man wusste nicht, was da eigentlich drin ist und was da geredet wird. Man hat bis heute die Protokolle der Verhandlungen ja nicht. Man hat ja nur das Ergebnis. Das heißt, man weiß nicht, ob da nicht irgendwo noch Kleingedrucktes dranhängt oder irgendwelche Verhandler sich da irgendwie noch unterm Tisch die Hände geschüttelt haben, irgendwas anderes vereinbart haben. Man kann, wenn die Türen zu sind, natürlich immer sowas vermuten. Am Ende hat die Kommission dann ja eine Transparenzoffensive sozusagen gemacht und hat vieles, vieles offengelegt. Und man konnte dann tatsächlich nachlesen, was in CETA drin ist, zumindest was ausverhandelt war. Wäre das eine Folie, auf der man sowas in Zukunft machen könnte? Wir fangen das von Anfang an transparent an, sodass viele mitreden können und viele mitgenommen werden am Ende auch. Wäre dann so ein Riesenkonstrukt vielleicht handhabbarer?
Das hätte man sicherlich früher transparenter machen können. Andererseits ist es natürlich auch so, dass solche Abkommen zwischen Staaten im Endeffekt immer zwischen verschlossenen Türen verhandelt werden. Und das kann auch gar nicht anders sein, weil es sehr komplizierte Materien sind, wo auch wirklich eins mit dem anderen zusammenhängt. Das lässt sich nicht unter dem Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit wirklich abhandeln. Aber es kann natürlich eine transparentere Beteiligung geben im Sinne von Anhörungen schon vor den ersten Verhandlungen, regelmäßigeren Berichten zurück an die Parlamente und Öffentlichkeiten. Und da hätte, glaube ich, einiges anders organisiert werden können. Aber eine völlige Transparenz solcher Verhandlungen ist einfach nicht möglich, weil die Materien das nicht hergeben.
Musste nach den Erfahrungen, die wir jetzt mit CETA gemacht haben, müsste die EU jetzt nochmal neu aufgesetzt werden? Müsste man sagen, so, lass uns mal überlegen, was, Sie haben es eben schon angesprochen, was in Zukunft die Regionalparlamente, sprich die Bundesländer bei uns, was in Zukunft die nationalen Parlamente, sprich das Parlament in Berlin bei uns, zu entscheiden haben und wer woran beteiligt ist?
Das wäre ein Idealfall, aber das ist eine Debatte, auf die niemand Lust hat im Moment in Europa. Und das ist auch wiederum aus gutem Grund, weil es offenlegen würde, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen von Europa und die Meinungen zur Europäischen Union sind. Also kurzfristig ist es nur möglich, sich durch diese Situation irgendwie durchzuwursteln. Und vielleicht, wenn die EU wieder in einem ruhigeren Fahrwasser ist, nach dem Austritt Großbritanniens und so weiter, solche Fragen anzugehen. Im Moment wäre das vermutlich das Todesurteil für die Europäische Union, wenn man solche Verfassungsfragen explizit öffnen würde.
Das mit dem ruhigeren Fahrwasser, das würde ich gerne nochmal erleben. Professor Achim Hurelmann, Politikwissenschaftler an der Carleton University in Ottawa in Kanada. Recht herzlichen Dank dorthin. Wir sind so frei, der Weckruf der Wallonie, der Tag in HR2 Kultur.
Legionäre, ich werde euch zu einem sicheren und glorreichen Sieg führen. Vorwärts! Formation in Keilform!
Die Taktik der Gallier ist zwar weniger kunstvoll als die der Römer.
Drängelt nicht so! Seid uns später!
Die vier da links bekomme ich!
Und auf!
Doch umso erfolgreicher.
Ich glaube, es ist besser, ich enteile.
Unter der Führung des Centurio Lacmus zeigen die Römer eine neue Taktik, den schnellen Rückzug.
Halt! Die Schlacht ist beendet.
Schon? Aber es hat doch gerade erst angefangen.
Meine Freunde, um unseren Sieg zu feiern, halten wir ein großes Bankett ab. Ja!
Wir sind so frei, der Weckruf der Wallonie. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben sollen, dann können Sie uns wie immer nachhören, jetzt gleich nach der Sendung im Podcast unter www.hr2kultur.de. Dort gibt es auch unseren Newsletter, wenn Sie immer wissen wollen, was wir als nächstes anpacken werden. Ansonsten bis morgen. Tschüss, sagt Florian Schwinn.